Bauerfein
und Kuttner.
Hallo, ich komme einfach mit Hallo rein. Jede Woche eigentlich auch.
War das schon dein offizielles Hallo oder war das nur die Ankündigung vom Hallo, was gleich
das
kommt?
Dass ich jetzt gleich Hallo? Nee, das war eigentlich schon mein offizielles
Ach,
Hallo.
Ach, wir sind schon mittendrin. Hallo.
Ich dachte, ich weiß auch nicht. Soll ich nochmal reinkommen?
Nein, okay, warte, ich komme mal rein. Ist gut so, super natürlich.
Hallo.
Ey, ich tue mich immer noch schwer damit, Hallo zu sagen am Anfang. Ich verstehe total, woher du kommst, von wegen freundlich, Publikum ansprechen. Aber ich sitze hier halt komplett alleine auf meinem Bett und habe einen Hund und denke so, ich weiß nicht, wem ich Hallo sage. Es sagt auch keiner zurück Hallo. Es fühlt sich irgendwie falsch
an. Doch. Die Leute sitzen jetzt zu Hause an ihren Küchentischen und schreien begeistert Hallo auch. Nur du hörst es halt nicht, dass der Rückkanal fehlt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das gerade in dieser Sekunde passiert.
Du hast so viel Vertrauen in die Menschheit. Ich bin einfach schon komplett runtergerockt. Ich glaube niemanden mehr. Ich traue auch niemanden mehr.
Es ist auch, es gibt genug Grund, in diesen Tagen und in diesen Zeiten es auch nicht mehr zu tun. We are fucked. Aber lass uns da jetzt vielleicht nicht gleich am Anfang drauf eingehen, oder?
Nein, soll ich eine gute Nachricht machen? Ich habe eine gute Nachricht.
Ich bin so heiß auf gute Nachrichten. Ich kann dringend sehr viele gute Nachrichten gebrauchen.
Ich habe zwei gute Nachrichten. Eine wird dich sehr, sehr interessieren, weil es auch mit deiner zukünftigen Wohnsituation zusammenhängt. Wir hatten ja überlegt, ob ich in deine Wohnung ziehe wegen meinem schlimmen Bluthochdruck. Mhm. Und du wirktest, als würdest du dich darauf schon freuen. Stellt sich raus,
ich habe schon alles vorbereitet.
Hast du? Ist das mein Bett da bei dir im Hintergrund? Das mit den Blümchen und den Rosen?
Ich habe dir schon die Matratzen rausgelegt und wirklich die schönste Bettwäsche meiner Oma aufgezogen. Also jederzeit.
Du hast mich so lieb. Endlich kriege ich das Gefühl mal so in seiner Gänze zugespielt, dass du mich liebst. Pass auf, vollkommen überraschend stellt sich raus, dass ich ein bisschen hysterisch war mit dem Blutdruck. Es kostet mich sehr viel, das hier zuzugeben, Katrin, denn
du hast die Zahlen falsch rum abgelesen.
Nein, ich habe einfach alles falsch gemacht, was man machen kann. Ich habe mir jetzt, weil ich ein richtiger Pro bin und auch ein Wissenschaftler im Herzen, ich will jetzt wissen, wie Sachen zusammenhängen. Ich will wissen, wann und so weiter und so fort. Was hat das mit meinen Tabletten zu tun? Und deswegen habe ich mir jetzt ein vernünftiges Blutdruckgerät mit, Achtung, App gekauft. Eins, was schön am Oberarm ist, was in der App sagt, was los ist. Hab mich nochmal informiert, wann man Blutdruck messen muss. Da wir, so weit waren wir letztes Mal ja schon, Richtig. Dass mitten in der Hysterie gar nicht so ein guter Zeitpunkt ist.
Vielleicht nicht so aussagekräftig für den Rest des Gesamtzustandes, ja.
Aber ich wusste das nicht. Ich dachte, man misst das so, wie man Alkohol misst, im Sinne von und jetzt bitte. Also, seitdem mache ich alles richtig. Ich messe morgens in kompletten Ruhezustand, ich messe abends in kompletten Ruhezustand. Er ist immer noch ein bisschen erhöht, aber auf gar keinen Fall so, dass ich zu dir ziehen muss. Und ich bin deswegen auch...
Ach, schade, wegen der Bettwäsche, die ja jetzt schon aufgezogen
Katrin,
ist.
Katrin, ich finde noch 8 Gründe, zu dir zu kommen. Okay. You keep it outside the bed. Aber das ist wirklich geil, weil dann auch wieder dieser Kreis, weißt du, dieser Circle aus, ich sterbe, deswegen bin ich gestresst, deswegen habe ich hohen Blutdruck, den habe ich durchbrochen. Ich habe jetzt normale Menschenblutdruck, ich habe keine Panik mehr, ich werde vermutlich keinen Herzinfarkt haben. Ich sehe die Freude in deinen Augen.
Ja, ich bin noch ganz, okay, krass, das sind gute Nachrichten. Ich habe gedacht, es kommt noch mehr, aber im Prinzip stirbst du nicht und das sind die Good News, right?
Ja.
Ja, geil.
Ja. Und dass ich den Circle of Angst durchbrochen habe. Ich meine, ich habe mir im Grunde selber jeden Tag einen kleinen Herzinfarkt verschafft mit der Angst vor Herzinfarkt. So scheiße muss das mal sein.
Wobei, kann man mit der Angst vor Herzinfarkt einen Herzinfarkt herbeiführen?
Ja, ich wette.
Also ich frage mich eh immer, wie es zu Herzinfarkten kommt. Frauen erleiden ja sehr häufig Herzinfarkte, was man gar nicht weiß. Man
denkt immer, doch nicht zu mir, ich
wirklich.
Bin gerade raus aus der Nummer.
Man denkt immer, es ist so ein Männerding, aber tatsächlich sind es wahnsinnig viele Frauen. Und bei Frauen wird es super spät erst erkannt, weil die Symptome ein bisschen anders sind. Und weil man da immer denkt, ja, wahrscheinlich ist Rücken oder so.
Also, die hat sicher Menstruationsbeschwerden.
Weil man denkt, die sind nicht so anfällig. Es gibt wirklich Zahlen dazu, dass Frauen, ich glaube, 15 Minuten später zu notwendigen Untersuchungen gebracht werden als Männer beim Herzinfarkt quasi, weil das einfach Ärzte auch nicht so richtig auf Platte haben. Und das finde ich aber krass. Also würde mich echt mal interessieren, ob man durch Reinsteigern alleine schon quasi das System außer Gefecht setzen
aber
kann.
Aber macht doch
glaube
Sinn.
Ich nicht.
Doch, weil aber so rein Stress ist ja auch reinsteigern.
Ja, also dauerhaft chronischer Stress vielleicht, ne? Das schon. Ja. Aber wenn man jetzt einfach nur so Angst hat oder so.
Doch, du kannst auch vor Angst sterben. Doch. Also nicht, wenn ich hier zu Hause sitze und denke, oh Gott, wir sind bei 140 Blutdruck. Aber du kannst, glaube ich, wenn dein Herz so krass überfordert ist von akuten Stress und Angst kannst du, glaube ich, daran sterben.
Ich glaube halt, dass immer noch so Zusatzfaktoren eigentlich dazu kommen müssen. Aber es ist alles super gefährlich. Deshalb müssen wir recherchieren. Es interessiert mich. Oder vielleicht haben wir ÄrztInnen, haben wir auch unter den HörerInnen, haben sich auch schon welche bei mir gemeldet und mir Dinge erklärt. Vielleicht können die sich einfach nochmal melden, dass wir hier vielleicht auch so ein bisschen Service machen und aufklären, wie man den Herzinfarkt vielleicht verhindert. Gerade auch
da
als
hätte
Frau.
Ich nur einen Wunsch, auch weil die gute Nachricht jetzt aus Versehen in Richtung alle Frauen werden an Herzinfarkt sterben.
Überhaupt
weil
nicht. Das ist überhaupt nicht, was gesagt wurde.
Ich weiß, dass das nicht ist, was du gesagt hast. Aber wir verrückten Menschen merken uns nur die relevanten Sachen. Und ich bin von, yay, ich muss nicht sterben, zu, na, die Wahrscheinlichkeit, dass es bei dir nicht gesehen wird, ist höher. Deswegen,
ehrlich gesagt, habe ich es nur gesagt, weil ich das Bett nicht umsonst überzogen haben wollte.
Ah, cool. Das ist, in keinem Verhältnis steht das zueinander. But I get you. Ich fände es auch interessant, aber ich hätte es gern nicht so 1:1 interessant, wenn da jetzt also all die Kardiologen sich direkt an Katrin wenden könnten und nicht an mich. Und die anderen Menschen würden zu mir kommen und sagen, keine Sorge, du kriegst keinen Herzinfarkt, sowas. Und du kriegst dann aber die Informationen, mit denen du weiterarbeiten kannst. Ich bin noch nicht stabil genug für ernsthafte Kardioinformationen.
Ja, ich möchte herzlich dazu einladen, dass Leute mit mir ihr Wissen teilen. Das fände ich wirklich super in dem Fall. Ja. Also
und,
sehr, sehr
und
gerne.
Und du gibst es mir in so homöopathischen Dosen weiter.
Ich sag dir immer, da kann nichts passieren, es sei denn, du hast halt einen Herzinfarkt und er wird nicht erkannt.
Ja, guck, das ist 20% besser schon mal. Ja, und das nehme ich.
Ich lerne so schnell. Haben wir
ich
schon
nehme
mal
alles, was ich kriegen kann.
Aber interessant, eine Sache, die du gesagt hast, triggert mich und da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Du hast gesagt, du hast dir noch ein Blutdruckmessgerät gekauft und jetzt auch Apps runtergeladen. Und das bringt uns ja in diesen wahnsinnig florierenden Markt von auch diese Uhren, diese Apps und alles, was uns quasi optimieren soll und eigentlich unser Leben ja, glaube ich, erleichtern oder verbessern soll und aber eigentlich immer zur Selbstoptimierung angelegt ist. Ich hasse diese Uhren und diese Apps. Also ist das brauchbar oder ist das einfach wieder nur so Gadget-Shit? Berichte bitte aus dem Leben einer Kennerin.
Ah, wir machen aus Versehen ein ganz anderes Thema auf. Beim Blutdruck war nur das Problem, dass ich, alter Sparfuchs, so ein günstiges fürs Handgelenk hatte, weil ich dachte, ach komm, ich habe keinen Bock, mir das immer über den Oberarm zu stülpen. Ich habe dauernd was an. Das ist einfach schon mal nicht gut. Man soll so ein Oberarm-Messgerät nehmen. Und damit ich da nicht wie früher so Pumpen und 800 Dinge, habe ich einfach eins genommen, was das Gerät auch am Oberarm hat und das gibt nur die Werte in eine App weiter, weil du hast sonst die Werte in dem Gerät, aber man muss ja so ein Protokoll führen im Sinne von eine Woche lang angucken und ich schreibe das doch nicht ab aus dem Gerät und die App speichert einfach nur den Blutdruck. Das ist eine geile Sache und das ist tatsächlich in dem Fall sinnvoll, wenn man auf den aufpassen muss. Aber du sprichst aus Versehen auch meine neue Fitnessuhr an.
Oh nein.
Nicht neu, schon seit 3 Wochen.
Nicht.
Und da, nein, du wirst es lieben. Da beobachte ich genau, was du sagst. Also ich habe die nur mir gekauft, auch ein sehr günstiges Modell, weil ich Gadgets brauche, auch als ADSler, um Fun zu haben. Ich bewege mich sonst nicht. Es ist so einfach. Wenn ich aber denke, ich muss noch 700 Steps machen, dann habe ich so das Gefühl, game on. Und dann will ich die Uhr austricksen und so. Ich habe das also nur gemacht, damit ich mich mehr bewege, was auch ganz gut funktioniert. Aber jetzt haben diese Uhren, ob du willst oder nicht, ja all diese anderen Gadgets noch mit. Wir überwachen ihren Schlaf. Ihr Ruhepuls ist das, ihre Cardio-Fitness ist das. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Vorgestern oder so habe ich ein Foto daraus gepostet, weil meine Fitnessuhr mir gesagt hat, ungefragt, dass meine Cardio-Fitness hervorragend wäre. Nicht nur gut oder sehr gut, sondern...
Aber hast du eine sehr billige Uhr wirklich gekauft.
Exakt! Hervorragend! Auch Achtung noch, für eine Frau ihren Alters. Ich war richtig hart angepisst, erstens. Und dann dachte ich auch, ey, wollt ihr mich verarschen? Selbst ich weiß, dass meine Cardio-Fitness noch nicht mal okay ist. Wie kommt die Uhr darauf? Und das ist nämlich das Asoziale. Die erklären einem das nicht. Die sagen einem einfach, dass man die geilste Cardio-Fitness der Welt hat. Katrin, ich bin vielleicht 5 Minuten am Tag überhaupt im Cardio-Bereich. Was die Uhr auch weiß, die Uhr misst das ja. Weißt du, ich bin oft im Fettverbrennungsbereich im Sinne von, ich gehe mal kurz aufs Klo, da ist mein Herz schon so aufgeregt, dass ich Fett verbrenne. Und ich bin nie im Cardio-Bereich. Wie komme ich also auf eine Cardio-Fitness? Du kennst dich doch aus mit sowas. Wie ist das passiert?
Ich glaube, dass du so aufgeregt bist, toujours, den ganzen Tag, dass du quasi immer im Cardio-Bereich tatsächlich bist und dein Körper auf diese Art versucht auszugleichen, dass du keinen Sport machst.
Wie gefährlich das ist. Eine Frau am Rande des emotionalen Herzinfarktes und die Uhr so, you're doing good, keep on walking, deine Fitness ist geil, du wirst nie sterben. Das fühlt sich falsch
oder
an.
Oder sie haben so eine Funktion eingebaut, wo sie so wissen, Leute, die sich halt so gar nicht bewegen, weißt du, dass sie einem einfach schon mal so ein bisschen Motivation rübergeben im Sinne von Vorschusslorbeeren und du so, ey, Cardio, warte mal, voll mein Ding, dann renne ich jetzt los. Also es könnte ja, aber vielleicht
das,
auch noch
das ist ja keine
sein.
Vorschusslorbeer, das ist das Endziel. Die sagen mir, dass ich der beste Mensch bin auf der Welt in Sachen Cardio. Und ich sitze davor und denke, I don't believe it. Gleiche Nummer mit Schlaf. Ich habe sogar darüber gelesen, dass, und das wird deine Theorie unterstützen, dass diese Fitnessuhren tatsächlich Menschen mehr stressen als entspannt machen, weil du alles auf dem Schirm hast. Du siehst, wann du geschlafen hast, REM-Phasen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und dass du deswegen schlechteren Schlaf kriegst, weil du so damit beschäftigt bist, zu gucken, wie dein Schlaf war. Also das fühle ich schon. Und dauernd meinen Ruhepuls zu wissen, ist auch gar nicht so cool.
Ja, und es ist halt auch einfach total, ich find's auch total stressig. Ich hatte mal alle Apps, die es gibt für sowas, von Schlaf über Lichtwecker über ich hab was weiß ich.
Lichtwecker?
Alles mit, damit du nur in einer Phase geweckt wirst, wo du auch gerade schon so eher schon im Halbschlaf bist und nicht im Tiefschlaf. Und dann nochmal irgendwie die Herzfrequenz, die Schritte, die, und ich fand's richtig, richtig schlimm und schrecklich. Ich habe alles wieder gelöscht, sehe aber in meinem Umfeld nur Leute, die mir ihre geilen Fitnessuhren zeigen. Und die, also Leute gucken ja eh schon die ganze Zeit aufs Handy, aber jetzt immer so ganz wild auf ihren Uhren rumdrücken. Und ich, wahrscheinlich bin ich schon sehr alt, finde das nach wie vor wahnsinnig irritierend, weil man nicht weiß, ist es jetzt eine neue Nachricht oder haben sie Vorkammerflimmern, was die Uhren nach Angaben von Besitzern offenbar auch anzeigen kann. Und mich stresst es wahnsinnig, weil ich kenne diese, was du sagst, stimmt schon, man ist irgendwie auch auf so eine ganz merkwürdige Art motiviert, ne, so, oh, ich habe schon 5000 Schritte, wer hätte das gesagt, ich schaffe 10.000. Ich kenne das aus dem Fitnessstudio, dass man auf Laufbändern oder so, ich hasse ja Joggen, aber wenn da steht, ich habe schon 300 Kalorien verbrannt und bin schon 15 Minuten unterwegs, denke ich,
exakt,
30 wird kein Problem sein. Und ich liebe das irgendwie auf so eine ganz kaputte Art, dass man so einen ganz merkwürdigen Ehrgeiz entwickelt, den man gar nicht an sich kennt. Aber wenn man das so jeden Tag hat, zu den Dingen, die man ja sonst schon jeden Tag hat, ich finde das richtig gefährlich. Ich glaube, dass du davon Herzrasen kriegst. Ja. Und einen Herzinfarkt.
Also, wenn man es falsch benutzt. Ich bin da wirklich, ich bin dann auch zu faul und weil ich so eine recht günstige und winzig kleine habe, ich finde die halt vor allem auch nicht schön. Bei mir ist ja mein Hauptproblem bei allen Dingen, darüber können wir auch mal reden, egal was es ist, selbst einfach nur Helfer im Haushalt, will ich, dass die auch schön aussehen. Also bei mir ist nichts in der Wohnung einfach nur aus praktischen Gründen gekauft. Selbst meine Kochlöffel kaufe ich nach, was ich brauche, aber dann davon die, die ich am schönsten und am ästhetischsten finde. Und das gilt bei mir für alles. Und das ist bei Fitnessuhren ein bisschen schwierig, weil ich die wirklich hart unattraktiv finde. So ein riesengroßes 5x5 schwarzes Quadrat auf dem Arm zu haben, wo ich nie was habe. Und deswegen habe ich so eine super schmale gekauft mit so einem, hatte ich dir schon mal gesagt, mit so einem Goldarmband, wo dann, wo man es nur innen die Uhr sieht, weil ich das so unattraktiv finde. Und die ist aber so klein, dass das Bedienfeld so winzig ist, dass meine neue Kurzsichtigkeit oder was immer ich habe, dazu kommt, ich kann also eh nicht lesen, was da drauf ist. Und das ist die gute Nachricht, ich gucke da nie drauf, sondern die wird ja auch mit dem Handy verbunden und am Ende des Tages sagen sie dir, wie viele Schritte sie hatten. Und ich mache auch nur Schritte, weil Kalorien zählen fühlt sich irgendwie nach Essstörung an. Also wenn ich abends am Bett liege und denke, fuck, es fehlen noch 300 Schritte oder 500 Schritte zu meinen, ich glaube 8000 ist mein Ziel, das ist auch jämmerlich, dann gehe ich aber wirklich nochmal raus. Und das ist unterm Strich, da kommt wahrscheinlich meine Cardio-Fitness her, Katrin. Dieses bewusst Schritte machen.
Was ich daran auch wahnsinnig faszinierend finde, ist tatsächlich, erinnerst du dich noch an die Zeit, als Apple gesagt hat, hier, man muss mit dem iPad die Lücke zwischen dem Laptop und dem Handy schließen und alle dachten, welche Lücke? Gottverdammt, es gibt da eigentlich gar keine Lücke. Richtig, es gibt keine Lücke. Das iPad ist einfach ein eigenständiges Produkt. Es gab vorher keine Lücke, die geschlossen werden musste. Und das Geile finde ich jetzt, also auch wie so Marketing funktioniert oder Kapitalismus in seiner Endphase, auch Uhren waren ja eigentlich überflüssig. Ich meine, Uhren haben wirklich nur noch Vollidioten getragen, weil du hattest die Uhr ja immer dabei, weil du hast ein Handy. Jeder guckt eigentlich auf sein Handy. Ja, das heißt, du brauchst keine Uhr mehr. Und jetzt sagen die, lass mal die Lücke schließen, die zwischen, warte mal. Also da war auf jeden Fall scheinbar auch nochmal eine Lücke. Und jetzt, make the Uhr great again, kommen diese Uhren zurück. Und ich finde das irgendwie total krass. Vor allem, weil ich so Freunde habe, die jetzt echt die ganze Zeit immer so auf ihre Uhr gucken. Ich bin immer so irritiert und ich sage, was ist passiert? Ich merke selber, oh, diese Dringlichkeit von, das Handgelenk hat vibriert. Was ist denn jetzt schon wieder los? Und dann einfach so, der Rainer hat geschrieben, das ist alles okay, muss ich Montag mal eine Mail schreiben. Und so, man denkt, echt, das kriegst du auf dein Handgelenk, dass der Rainer geschrieben hat? Montag braucht er eine Mail von dir? Das ist ja geil.
Aber ich stresse mich mit für die anderen. Aber ist es nicht gleichzeitig was für dich? Also wir können unauffällig ins Thema Screentime abrutschen, weil, also klar, diese Lückenschließerei.
Voll gut im Screentime gerade. Mega gut.
Diese Lückenschließerei ist natürlich absurd. Ich habe jahrelang iPad auch nicht verstanden, weil ich immer nur dachte, im Grunde ist das iPad ja nur ein wirklich großes iPhone. Und ich dachte, das ist ja jetzt ja gerade der
oder ein wirklich unpraktischer Laptop, weil, wo ist die Tastatur?
Nee, ich finde, ich habe sogar Tastatur inzwischen und es ist immer noch ein riesengroßes iPhone, weil ja das Betriebssystem wie das Phone ist. Und mir fehlt mein Computer. Mir fehlt das mit den Maus. Also das nervt mich wahnsinnig. Ich habe trotzdem eins, weil man darauf ganz gut malen kann, was ich manchmal beruflich mache. Und die Uhren, ich war auch nie ein Uhrträger, also noch nie im Leben. Deswegen stresst mich das auch. Und ich, also die gute Nachricht ist, ich werde dich nie nerven mit, der Bernd hat geschrieben, die Wurst ist fertig. Wobei, das würde dich vielleicht freuen. Einfach auch, weil ich es nicht lesen kann. Das kommt noch hinzu. Meine Augen werden gleichzeitig wahnsinnig schlecht. Und du holst dir natürlich noch mehr Screentime. Ich meine, du denkst halt mit, also für Leute, die das so nutzen, deine Kumpel, das Handy ist ja schon was, was man eigentlich sowieso immer bei sich hat. Und da verstehe ich jetzt die Notwendigkeit final wirklich nicht, dass wenn du es aus den 60 Zentimetern zwischen Ohr und Hosentasche nicht gehört hast, dass es doch nochmal wichtig wäre, die 40 Zentimeter zwischen Ohr und Hände, das noch, also dann, das bedeutet ja, dass du wirklich, wirklich immer erreichbar sein willst und so eine Leute sind echt selber schuld, auch wenn ihre Uhr dann sagt, Achtung, Herzinfarkt. Also das will ich auch gar nicht und das habe ich auch ausgestellt. Das würde mich wahnsinnig machen.
Die Leute sind halt eh schon wahnsinnig gestresst. Ich würde es auch quasi als Stressfaktor eher rausnehmen. Oder ist es so, dass man sich voll freut, weil dann immer was los ist, weißt du? Man wird immer so anvibriert. Nee. Und so. Ist wie früher die ersten, wie hießen die in den 90ern, diese Beeper, die man da hatte, weißt du, wo man nichts erfahren hat, außer dass irgendwer irgendwo irgendwas eine Nachricht hinterlassen hat.
Wie heißt das nochmal?
Weißt du, was auch Ärzte immer so, die dann immer ganz dringend los mussten in Serien.
Bei Grey's Anatomy immer so, gerade noch im Vögelraum, 911 im
was ist passiert und man wusste es nicht, nur irgendwer hat halt angepiept.
Ein Pager. Ja, oh, ich hab Bock auf einen Pager.
Mann. Ich sehe da auch noch eine Lücke, die geschlossen werden kann. Lass einfach der Pager wiederkommen.
Und das ist aber auch wirklich eine Charakterschwäche an mir. Ich liebe Optimierungen so sehr.
Das ist ja keine Optimierung. Du musst ja immer gucken, ob es wirklich eine Optimierung ist.
Ich weiß, aber ich liebe das so sehr, Sachen, die wirklich Optimierungen brauchen, zu optimieren, dass ich mir manchmal, und das ist so absurd, nahezu bereit wäre, mir ein Problem zu schaffen, damit ich es dann möglichst kreativ optimieren kann. Christoph ist genauso. Christoph ist gerade Angler. Christoph hat einen Angelschein gemacht und davor hat er seinen ganzen Survival-Kram gemacht. Und er liebt das, Sachen zu optimieren und optimiert dann auch Sachen, die gar kein Problem sind. Nur falls das ein Problem werden könnte, das liebe ich sehr. Da bin ich komplett schuldig, ehrlich gesagt. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich wirklich so ein Gadget-Typ bin. Ich habe so Bock auf Sachen und Geräte, die Sachen schneller und so machen. Ich hatte dir doch von meinem Rentnergreifer erzählt, oder? Ich habe so einen Rentnergreifer fürs Wohnzimmer, damit ich Sachen aus 50 Zentimeter Entfernung holen kann. Ich liebe das. Das macht mich so glücklich, dass die Probleme nur durch die Art der Optimierung werden alle Probleme gering. Auch das ist nicht so, da bist du auch nicht so Fan von, ne? Von so grundsätzlich Optimierung. Oder geht's dir nur um Selbstoptimierung?
Ich bin voll dafür, Prozesse und Abläufe und so zu optimieren. Also ich liebe Effektivität. Ich hasse nichts mehr als sinnlose Besprechungen, sinnlose Mails, alles, was so, wo man so denkt, wow, echt, da hättest du ja irgendeinen Pager für anpimsen können. Und ich hätte es inhaltlich nie erfahren, das wäre schön gewesen. Das finde ich alles super. Ich habe ehrlich gesagt, ich denke dann immer, wenn du so Sachen sagst, ich hätte gar nichts an der Couch, was man mit einem Greifer holen kann. Mir würde noch nicht mal was einfallen, was ich abends auf der Couch bräuchte, was ich mit einem Greifer holen kann. Was denn?
Ich habe ja eine sehr komplizierte, wir sprachen schon, sehr teure Couch, dessen Namen ich nicht nennen werde. Die ist so breit, dass man im Grunde für alles, wenn man gerade liegt, alles, was auf dem Wohnzimmertisch steht.
Ja, schon klar. Aber was denn? Jetzt liegst du auf der Couch und guckst eine Serie. Da hast du doch keinen Greifer, mit dem du das Glas rüberholen kannst.
Doch, weil wir auch Spaß haben daran. Christoph und ich haben jedes Mal die beste. Manchmal beugt sich Christoph über mich rum mit seinem Greifer, nur um etwas zu holen, was direkt neben mir steht. Und er könnte auch sagen, gib mir das mal. Und ich würde es ihm auch geben, aber der hat so Spaß daran, das kompliziert an mir vorbeizudingsen. Und das ist ja ein Profi-Greifer mit Magnet dran und alles. Das ist unser gleichzeitig Unterhaltungsfaktor auch.
Okay, da greift sofort meine Regel, es klingt uneffektiv, also käme es für mich null in Frage.
Nein.
Ich würde damit schon Leute angesteckt.
Leute haben mir den schon nachgekauft. Schwangere haben mir den schon nachgekauft und haben gesagt, das ist der ultimative Ding.
Das ist ein Grund. Schwanger sein ist ein Grund, weil man sich nicht mehr so gut bücken kann.
Okay, was ist ein Kastenherz? Hoher Blutdruck ist auch ein Grund, Katrin. Ich muss alle Bewegungen sparen. Und für Cardio muss ich es auch nicht machen, denn augenscheinlich bin ich perfekt
in Cardio. Du sagst ja, aber du machst mehr Bewegungen, weil der Aufwand erhöht sich dadurch, dass es komplizierter wird. Dadurch steigt auch der Fun-Faktor.
Also, oh, ich werde dir so ein geiles Video machen. Ich mache dir ein Video von Beispiele, wofür man so einen Greifer auf dem Sofa gut gebrauchen kann.
Apropos nicht optimieren. Elon Musk ist ja jetzt bei Twitter eingestiegen.
Der heißt übrigens Elon Musk.
Elon, das ist mir scheißegal. Bei mir ist das der Elon Musk. Elon. Das ist ein bisschen wie das Kölsche, die auch einfach ohne Rücksicht auf Verluste alles Kölsch aussprechen. Zum Beispiel das Elon Dellon. Und das ist Alain Delon. Und im Rheinland ist das einfach das Elon.
Ja, dann Elon.
Und bei mir ist das Elon Musk. Jedenfalls hat er jetzt Twitter. Egal wie er heißt. Und er hat's gekauft und er will uns jetzt Geld abknöpfen. Du hast ja auch einen blauen Haken. Wir sind womöglich die Letzten, die jetzt in der Medienlandschaft darüber diskutieren, aber er wollte mit 20 Euro pro Monat einsteigen und ist jetzt, glaube ich, runter auf 8 Dollar, also irgendwie so 4-5 Euro für uns, damit wir ihm monatlich jetzt diesen Betrag überweisen, damit wir weiterhin verifiziert sind mit blauem Haken. Bist du dabei? Also, ich bin ja gerade gejetlaggt und ich habe wirklich vergessen, wie schlimm es ist. Also, oh, wow, und es zieht sich. Und tatsächlich hilft mir jetzt am besten nachts beim Einschlafen oder nach dem Aufwachen, wenn man dann wieder einschlafen muss nachts, eine gute Nachtgeschichte bei unserem heutigen Werbepartner Calm zu hören. Erst ist das ja als Erwachsener nochmal so ein bisschen komisch, dass man denkt, hör ich mir mal noch so eine gute Nachtgeschichte an. Und dann denkt man, nee, warte mal, was als Kind schon super war, das kann doch heute nicht schlecht sein. Und wirklich, es hat mir so geholfen, wieder entspannt einzuschlafen und mich im Rahmen eines Jetlags trotzdem nachts zu erholen. Und bei Calm ist vor allem super, dass gute Nachtgeschichten nicht mehr semi-professionell von deinen Eltern vorgelesen werden oder so. Haha, nee, du kannst dir das jetzt von Daniel Brühl oder Andrea Sawatzki erzählen lassen.
Alter, einschlafen mit Daniel Brühl. Da will man sich direkt so ein bisschen hübsch machen nochmal im Bett, ne? Einmal nochmal, einmal mehr. Zähne putzen schadet ja nicht. Aber man kann Calm ja auch für zum Beispiel geführte Meditationen nutzen, um Stress zu reduzieren und innere Unruhe zu beruhigen. Und das finde ich ja irre super. Ich brauche tatsächlich so ein bisschen Führung, was Entspannung angeht. Man kann aber außerdem noch ausgewählte Musik bei Calm hören. Da gibt es tatsächlich Mucke, die einfach die Konzentration beim Arbeiten fördert. Da habe ich auch wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Und zu guter Letzt bietet Calm auch noch tägliche Bewegungsübungen an, weil der Körper ist ja im Grunde das Zuhause vom Geist und das muss auch regelmäßig gewartet werden. Und falls das jetzt alles wie etwas klingt, was ihr unfassbar gut gebrauchen könntet, dann haben wir einen richtig geilen Rabatt für euch. Calm bietet nämlich allen ZuhörerInnen exklusiv, Achtung, 40% Rabatt auf das Calm Premium Abo. Das bedeutet 40% auf unbegrenzten Zugang zum gesamten Angebot von Calm inklusive Einschlafen mit Daniel Brühl. Boom! Für dieses sehr, sehr verlockende Angebot geht ihr bitte einfach auf calm.com/bauerfeindkuttner. Das ist calm.com/bauerfeindkuttner. calm.com/bauerfeindkuttner. Whoop. Keine Werbung mehr. Also gut, dass du da, ich bin ohne Scheiß, nachdem ich mich ein bisschen informiert habe, jetzt die ganze Woche über, habe ich original überlegt, ob ich einfach meinen Twitter lösche, weil das so assi ist, wie der Typ da, also alles daran ist ja so assi. Ich finde, der blaue Haken, den man bezahlen muss, ist noch das geringste Problem, aber ich bin jederzeit bereit, den auch wieder abzugeben, der berührt mich gar nicht. Aber was ja halt viel assiger ist, ist, dass der ja, wie der da, wie so ein Elefant im Porzellanladen durch den Laden rennt und alle feuert in seinem Interesse. Und ich habe inzwischen wirklich wirklich ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht Twitter verlassen sollte als Statement. Wie der Kevin Kühnert.
er hat es schon gewusst, bevor das alles, er war schon vorher.
Ich überlege das wirklich, so Katrin. Also weil das ist so gruselig und so gefährlich und so durchsichtig, was der damit will, was Meinungsfreiheit angeht und so weiter. Dass ich, also ich meine, natürlich bricht Twitter nicht zusammen, wenn ich da nicht mehr bin. Zumal ich da sowieso nicht mehr proaktiv bin. Das weiß ich schon. Aber es fühlt sich inzwischen richtig falsch an. Und ich finde, der blaue Haken ist das geringste Problem. Ich meine, der Dude ist crazy, oder nicht?
Ich finde, also ich weiß nicht, ob du dich an diesen Auftritt erinnerst, wo er mit Olaf Scholz in Brandenburg stand, bei seinem neuen Tesla-Werk und einfach jemand gesagt hat, hier, was ist eigentlich mit Wasser, was ist denn mit Wasserknappheit und so. Und er so wirklich wie ein Verrückter wirklich so, ich kann dir nicht nachmachen, wie er lacht, aber einfach wirklich ausschweifend verrückt lacht. Und dann sagt, a lot of water, a lot of water, er sieht überall Wasser, genug Wasser hier. Und dann wieder verrückt lacht, also wirklich episch. Und dann ist das Thema beendet. Und man denkt so,
ich habe gelesen, dass der auf Twitter, nachdem er da alle gefeuert hat, oder die Hälfte der Leute, ne, innerhalb von einem Tag hat er, glaube ich, die Hälfte der Leute rausgeschmissen, ohne Kündigungsfrist, ohne alles Mögliche, einfach nur E-Mail, ciao. Und dann haben sich Mitarbeiter bei Twitter darüber unterhalten und beschwert. Und alles, was er gesagt hat, war, ach, wer mag schon Smalltalk? Das musst du dich erstmal trauen. Du könntest ja zumindest sagen, ja, sorry, ungünstig gelaufen, aber Und dann wirklich da irgendwie nur mit so einem hochgezogenen Auge drüber zu stehen und zu sagen, don't bother me. Alter, das hatte ich so nicht, also ich hatte den nicht sehr auf dem Schirm, muss man dazu sagen. Ich nehme an, die ganze Welt weiß schon, dass der scheiße ist, und an all seinen anderen Unternehmen sind die Bedingungen ja auch total kacke, aber ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass der Teufel ist.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der bislang eigentlich einen total guten Ruf hatte, weil Tesla ja einfach auch ein wahnsinnig gutes Image hat, und er hat ja eigentlich das Elektroauto famous gemacht, muss man sagen.
Ja, aber seine Unternehmensführung, also habe ich ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich habe mich gestern nochmal eingelesen, und da war ein sehr guter Zeitartikel, der das irgendwie betrachtete, und die schrieben auch, dass das jetzt eigentlich erstmal nichts Neues ist, dass der seine Unternehmen kacke führt, was Menschen zumindest angeht. Deswegen dachte ich, okay, dann macht er hier gar nichts Neues. Also die Entrüstung war gar nicht darüber, oh nein, der sonst so freundliche Herr, was ist denn in den gefahren, sondern halt so ein, ja, kennt man ja. Und das finde ich dann irgendwie erst recht erstaunlicher. Oh, du hast gerade so einen Schatten im Gesicht, dass du aussiehst wie so ein Bärchen. Guck mal, auf deiner Nase ist so ein klein, wie so ein Waschbärchen. Oh.
Ich sehe aus wie Gesichtswurst.
Oh, du siehst, ja, wirklich. Oh Gott, ich mache später ein Foto davon. Du bist die niedlichste Gesichtswurst. Ja, also diese Entrüstung hat mich so ein bisschen aus dem Nichts getroffen. Das kann aber gut sein, weil ich mich damit überhaupt nicht vernünftig sonst beschäftige. Aber ein Teil von mir dachte, ich gehe da jetzt. Ich zeig dem Elon schon, wie es läuft. Sarah ist weg. Ich weiß noch nicht, wie wir das handhaben wollen.
Ich finde es halt schade, weil ich finde, dass grundsätzlich so ein Netzwerk und so eine Form des Austausches eigentlich eine gute Sache ist. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass es, ich nutze es ja zum Beispiel für Recherche oder einfach gucken, welche Sau durchs Dorf getrieben wird. oder auch Fernsehen ist ja mittlerweile viel unterhaltsamer mit Twitter als ohne.
Das stimmt.
Dass man quasi die Plattform, also dass man den Vorteil davon quasi auch hinter sich lassen muss, weil jetzt Elon Musk da durchdreht, das finde ich ein bisschen nicht einzusehen. Aber ich bin voll bei dir. Ich habe auch überlegt, ob man nicht einfach weg muss.
So läuft's halt, ne? Also Leute, die sich an Kunstwerke kleben, würden sich, glaube ich, grundsätzlich gerne lieber auch nicht, also vielleicht ist das ein weirdes Beispiel, dahin kleben, aber wenn du halt irgendwas sagen und ausdrücken willst, musst du halt in irgendeiner Form etwas Radikales machen, was auch zu deinem eigenen Nachteil gereicht wird. Also klar, denke ich, ja, schadet mir doch nichts, bei Twitter zu bleiben, aber wenn das alle machen, weißt du ja, wie es ist, wenn alle das machen würden, wäre es vielleicht irgendwie cool. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht nicht cool, weil dann halt die ganze Zeit nur noch weirde Leute bei Twitter werden, nämlich Trump und Musk Fans oder so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man, so wie man ja auch keine Nestle-Sachen kaufen sollte oder will. Natürlich ändert das nichts. Es bringt einem einen kleinen Nachteil, weil es ja trotzdem auch ganz lecker ist, die Scheiße, die die haben. Muss man halt überlegen, wie viel man bereit ist aufzugeben fürs große Ganze.
Jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt.
Erklär mir
ich
mal bitte Twitter nochmal, weil ich hatte gestern im Zuge meiner Recherchen auch gedacht, ich weiß gar nicht, weil ich immer so wenig auf Sachen achte und wirklich manchmal wenig Ahnung habe. Ich denke immer, Twitter, Facebook, Instagram, it's all the same. It's not. Really? Richtig? Wofür ist denn was nochmal da? Du kennst dich damit besser aus. Welcher Dienst ist für welche Art von Leuten und für welche Bedürfnisse?
Also bei Twitter ist ja der Kurznachrichtendienst, der ja mal bei 140 Zeichen gestartet ist, also wo es hauptsächlich darum ging, dass man sich relativ kurz, fast und schnell austauschen kann. Mittlerweile ist die Zeichenzahl ja, glaube ich, doppelt so hoch oder doppelt so viele. Und ja, also hauptsächlich sind da, glaube ich, Leute wie wir. Also ich glaube, es ist wahnsinnig viel Medien und viele Journalistinnen
und viel
PolitikerInnen.
Ja. Viel politisch und viel, ja. Genau, also eher genau. So ein Meinungsding, ne, wo man schnell mal laut sagen kann, das geht nicht und wir können eine Gruppe bilden und das alle zusammen scheiße finden. Eher ideologisch, politisch quasi, wenn man es ganz grob sagen muss. Und Insta ist dann einfach nur Fotos kurz und schön, theoretisch,
ja.
Richtig?
Und naja, Facebook, es geht, naja, halt, es geht halt um Bilder, deswegen, ja, es ist, und es sind halt sehr viel Jüngere, das Publikum ist, glaube ich, sehr viel jünger, die ganzen InfluencerInnen sind natürlich alle so bei Instagram oder jetzt auch schon TikTok meinetwegen, und ich würde sagen, Facebook ist einfach der absolute Mainstream, wo jetzt halt auch Tante Inge,
wo auch meine Mutter
mir da Leute geschrieben haben, sie sehen voll gern Tante Inge, schöne Grüße nach Facebook, da ist, glaube ich, da sind halt einfach mittlerweile alle und ich glaube, das ist wie das schwarze Brett in so einem Unternehmen digital, so empfinde ich das immer. So, jetzt mal so grob zusammengefasst,
ja,
hier kleiner Medienunterricht so mit Katrin Bauerfein.
Was weiß ich denn? Ich denke immer nur, das ist alles das Gleiche, man kann die alle gleich bespielen, wobei das habe ich inzwischen schon gemerkt, geht nicht. Und man erkennt auch an den Reaktionen der Leute, wo man gerade ist. Also das ist echt so ein Klassiker. Auf Facebook sind all die alten weißen Männer, die immer irgendeinen Dreck einem noch reinkloppen. Weißt, ich habe ja mein Lineal tätowiert, wie wir drüber sprachen. Und du kannst echt an den verschiedenen Medien sehen, wer da so ist. Da gibt's immer jemand, der sagt, das ist krumm und scheiße. Und das ist dann halt ein Typ. Oder jemand, der sagt, im Berghain misst man damit, wie weit du in den Arsch kommst von jemandem. Wo ich so denke, was, so weit habe ich gar nicht gedacht. Und auf Instagram sind die Leute so, oh, schöne Idee. Und so, also irgendwie fühle ich mich, ja, ich kann das nur einschätzen anhand der Reaktion.
Ja, auf Facebook wird viel rumgekommen. Gegöbelt, das muss man sagen. Es ist somit die unerfreulichste Plattform, finde ich tatsächlich.
Naja, dann wird der Elon Musk die vielleicht auch bald kaufen und dann habe ich irgendwann nur noch sarahkuttner.de.
Dann musst du zu TikTok.
Vor 20 Jahren.
TikTok ist doch eigentlich perfekt für dich. 15-Sekunden-Videos, das ist doch genau die Zeitspanne, die, oder? Das fetzt doch total in deiner Welt.
15 Sekunden ist vielleicht meine Aufmerksamkeitsspanne, aber kennst meine Sprachnachrichten. Das Kürzeste, was ich hinkriege, sind 3 Minuten. Also wenn einer nicht auf TikTok sein darf oder man würde von mir immer nur die Anfänge von Videos auf TikTok sehen. Hi, ich bin's, eure Sari. Heute will ich ein Video über Map, Map, Map und dann ist schon vorbei. Vielleicht mache ich da so ein Ding draus. Anfänge von langen Videos.
Oh Gott, ich hab dich schon wieder ins nächste Ding reingequatscht. Mach erstmal das mit dem Blutdruck und so fertig.
Ah ja, den Blutdruck. Soll ich eine Live-Blutdruckmessung durchführen? Wirklich?
Geh Insta live. Geh Insta live, nicht
Nein,
jetzt.
Ich meine jetzt. Achso, ich wollte schon mich ausziehen. Ich dachte, das könnte.
Wegen haben die Leute ja jetzt nichts von.
Natürlich ein Live-Blutdruck. Und sag mal, du verstehst ja diese Podcast-Welt überhaupt nicht. Die Leute lieben Live-Blutdruckmessungen, nehme ich an.
Ist das wahr?
Ich weiß nicht, aber wir könnten Blutdruckfluencer sein. Kardiofluencer.
Geil, ich habe geil gelacht gerade. Es war fast wie Elon Musk.
Ich bin froh, dass
Elon
du
Musk.
Selbst gemerkt hast.
Was ein Brandenburg.
Du wolltest sagen, dass deine Screentime komplett ich habe nämlich einen Trick rausgefunden, wie ich glaube, wie man gut seine Screentime auf dem Schirm hat, aber augenscheinlich hast du deine Screentime schon auf dem Schirm.
Ich habe so viel zu tun tatsächlich, dass ich das Handy jetzt immer ausmache, weil ich wirklich arbeiten muss. Und das ist ehrlich gesagt die beste Kontrolle für Screentime. Ich habe einfach keine Zeit. Aber ich wollte nochmal mit dir über diese Klebesache sprechen. Du hast ja schon mal Klimaaktivistinnen nochmal angesprochen von letzter Generation, ne, die sich ja jetzt überall ankleben und so. Und jetzt ist es ja in Berlin passiert, dass
der Krankenwagen nicht durchkam.
Der Krankenwagen ist nicht durchgekommen und es ist eine Frau quasi von einem Betonmischer, eine Fahrradfahrerin überfahren worden und der Krankenwagen ist nicht durchgekommen, weil Klimaaktivistinnen sich auf die Straße geklebt hatten. Und jetzt ist diese Frau wahnsinnig schrecklich tatsächlich ihren Verletzungen erlegen nach ein paar Tagen im Krankenhaus. Da erstmal vollstes Mitgefühl für die Angehörigen und so nicht, aber jetzt ist die Diskussion losgegangen, ob das quasi die Schuld der Klimaaktivistin ist, dass die Frau gestorben ist, was eine wahnsinnig krasse Diskussion ist, wie ich finde. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie du die Sache siehst, weil ich ehrlich gesagt finde, dass man natürlich darüber streiten kann, wie sinnvoll es ist, sich da jetzt auf die Straße zu kleben, also beziehungsweise über die Radikalität oder die Maßnahmen an sich. Aber wie zu Recht auch schon bemerkt wurde, jeden Tag auf allen möglichen Straßen Stau ist, weswegen Rettungswagen nicht durchkommen, weswegen im Prinzip jeder Autofahrer in einem Stau schuldig sein könnte, falls irgendwo jemand deswegen stirbt. Also ich finde, dass diese Diskussion wahnsinnig schnell, wahnsinnig krass hochgekocht ist und in eine bestimmte Richtung gezogen wurde, die ich, weiß ich gar nicht, ob ich die so richtig mitgehe. Wie ist das bei dir?
Was ist denn die, also ich habe das mitbekommen, aber jetzt nicht in welche Richtung, wo ist denn die Diskussion gerade? Was ist denn da jetzt gerade der Konsens? Weil du meinst, das geht jetzt so in eine Richtung und wolltest fragen, wie ich das sehe. Welche Richtung ist denn gerade?
Naja, dass die Aktionen quasi dazu führen, dass Menschen sterben.
Ja, ja, ja.
Und dass die Aktionen, also der Bundesjustizminister hat jetzt schon gedroht und gesagt, ne, das ist natürlich im Prinzip strafbar. Es ist nämlich, warte, ich habe es sogar rausgesucht, es ist also quasi Nötigung. Mhm. Und das könnte strafbar sein, hat er gesagt. Und ich finde das krass, weil ich erlebe hauptsächlich PolitikerInnen, die jetzt auch sehr gegen die letzte Generation sind, was man echt sein kann, weil die Aktionen sind natürlich streitbar, die aber immer sagen, die erweisen jetzt dem Klimaschutz einen Bärendienst und das ist nicht der richtige Weg quasi, weil jetzt reden alle nur noch quasi über die Aktionen und nicht mehr über den Klimaschutz. Aber alle PolitikerInnen, die sagen, das wäre nicht zielführend, sind aus meiner Sicht PolitikerInnen, die gar nichts tun, was uns zum Ziel führt in Sachen Klimaschutz. Und ja, das, finde ich, ist ein bisschen unlauter, die Diskussion so zu führen.
Also ich finde es wahnsinnig schwierig, wirklich, weil wir haben ja letztes Mal bei dem Essenwerfen schon darüber gesprochen, was natürlich eine andere Hausnummer ist und da stirbt keiner von. Ich glaube, du kannst nicht Aktivist sein oder protestieren auf eine zarte Art, die keinen stört. Erstmal, um das zu sagen, weil das ist dann ja nicht Sinn der Sache.
Weil, ja, aber das sagt ja schon das Gesetz, dass du kannst jederzeit demonstrieren, du kannst jederzeit deine Meinung kundtun, dich zusammenschließen und Mehrheiten bilden und das ist dann am Ende quasi der demokratische Prozess.
Verstehe ich, aber das ist ja etwas, was seit Jahren schon versucht wird, auch von Klimaaktivisten. Und wenn du halt, also ich habe dazu gar keine, ich versuche nur durchzudenken, aus welchen Richtungen man so kommen kann. Und wenn du dich natürlich seit Jahren oder Jahrzehnten nicht gehört fühlst und die Sache ist halt wirklich wichtig, es geht ja nicht um Geld oder um Steuern oder um was auch immer, sondern es geht unterm Strich tatsächlich ums Überleben der Menschheit und um uns alle und so weiter und so fort, dass man sich irgendwie Gehör verschaffen will, wenn man nicht gehört wird, verstehe ich. Ich verstehe auch, dass man dann laut wird. Das ist ja also im übertragenen und im echten Sinne. Und naja, da beginnt dann halt sowas wie Aktivismus oder eben Proteste. Da kommst du halt nicht damit durch, wenn du irgendwie still durch die Stadt läufst und sagst Klima, Klima, wenn alle sagen, ja danke, aber jetzt lass mal weitermachen. Also ich verstehe das Prinzip von Aktivismus oder von Protesten und ich weiß nicht, ob dann eben, das ist eben das Risiko, was dazugehört. Ich finde es furchtbar natürlich. Aber was ist jetzt die Konsequenz? Man darf sich irgendwo hinkleben, aber nicht da, wo theoretisch Menschen sterben könnten. Oder also was? Nee,
man darf sich auch nirgendwo hinkleben. Also die Meinung, vor allem seitens der Politik, ist schon, dass das eben keine Möglichkeit ist, sich zu äußern, weil sie eben strafbar ist oder immer in den Bereich fällt wie Sachbeschädigung. Ne? Also auch diese Bilder oder so, da muss dann der Rahmen restauriert werden oder sowas. Das kostet mehrere tausend Euro. Das ist natürlich so. Es gehen Dinge kaputt, es kommen womöglich Menschen zu Schaden. Und da sagen alle, das ist nicht das, wie man das machen kann, egal wie krass die Lage ist oder wie krass sie vielleicht empfunden wird und deswegen sollen die halt jetzt damit aufhören. Ich finde aber krass, dass trotzdem versucht wird, ich finde, man muss vielleicht wirklich über die Aktionen tatsächlich sprechen, vielleicht ist sich irgendwo hinkleben nicht das richtige, der richtige Weg oder das richtige Mittel, dennoch wird jetzt quasi auf so eine ganz krasse Art, finde ich, versucht, die so mundtot zu machen, ohne dass bei Politikern oder PolitikerInnen die Bereitschaft da ist, zu sagen, ah, okay, wir verurteilen das, aber dafür machen wir das und das. Sondern ja, es wird einfach nur abgebügelt. Punkt. Und ja, das finde ich total krass. Punkt.
Also zumal, dass deren Job ja so viel mehr ist als deiner und meiner. Ne? Und an die geht's ja im Grunde auch. Ne? Die ganze Kleberei ist ja nicht für Sarah, Katrin, jetzt trennt endlich euren Müll, sondern ey, Staat, wir müssen was machen, sonst ist der Arsch auf Grundeis. Und du hast vollkommen recht. Wenn also jetzt egal, wie diese Aktion ist. Also ich glaube, dass es nicht vom Klima wegführt, weil wir jetzt alle drüber reden und wir wissen, warum die das machen. Und das Klima ist damit sehr wohl ein Thema, über eine ungünstige Art. Aber man denkt ja schon, oh Gott, wenn die Leute sich jetzt tatsächlich festkleben und das Leben von anderen Leuten theoretisch riskieren, dann muss es ja wirklich furchtbar sein. Wir kriegen es ja dann so aktiv mit dem Klima doch nicht mit. Ich finde schon, dass das aufmerksam macht aufs Klima. Die Frage ist, ist das ein guter Weg oder nicht? Aber du hast natürlich recht. Als Politiker kannst du unmöglich sagen, hey, das ist aber nicht schön, klebt euch mal irgendwo hin, wo es nicht so nervig ist. Man kann halt sagen, wow, das geht nicht, aber wir hören euch und ja, wir kümmern uns. Aber das ist dann, glaube ich, auch so ein Politiker-Ding. Ich meine, wer hat denn Bock, als Politiker zu sagen, ja, damn it, das haben wir ganz falsch gemacht. Sorry, jetzt machen wir es besser. Du hast ja als Politiker auch gar keine andere Chance, als zu sagen, das geht wirklich nicht. Aber ich glaube, trotz allem, dass Protest... Nee, das ist gar nicht so, dass ich das unterstütze, aber es so funktioniert Protest. Wenn Peter gegen Pelze auf Moden schauen Farbbeutel wirft, ist das doch das Gleiche. Es wird etwas beschädigt, nämlich der Pelz. Ja, das ist ein Sachbeschädigung oder wie das heißt, ne, ein Sachschaden. Und vielleicht kriegt das Model auch Farbe ins Auge und dann muss das Model zum Arzt oder rutscht aus auf der Farbe, fällt hin oder so. Das ist, weißt du, was ich meine? Also das ist so, das ist halt irgendwie das Risiko. Ich weiß nicht, ob man das dann gut findet oder nicht, aber wenn bei Peter Leute mit Farbbeuteln schmeißen, sagt, meckert ja auch keiner außer Anna Wintour. Weißt du, was ich meine? Da sagen ja auch alle, ja, richtig so. Und wenn dann da mal ein Model, angenommen, da rutscht ein Model auf diesem Ding aus und fällt den Laufsteg runter und bricht sich das Genick, dann hätten wir die Situation wie hier. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich sehr gering und Risiko hat man immer. Also was ist die Schlussfolgerung?
Ja, ich glaube, dass die Grenze schon vorher... Nee, genau, das ist es. Also und wo hört das dann auf? Also was dann in letzter Konsequenz immer angeführt wird, ist ja die RAF. Also wo endet dein Protest quasi? Also wo fängt Radikalität an und wo, weißt du, muss man quasi schon sagen, nein, du kannst halt sagen, ich bin gegen Pelze und dann musst du halt, weiß ich nicht, also musst du halt die demokratischen Wege gehen, aber du wirfst halt keine Farbbeutel, weil das ist halt nicht vorgesehen. Also,
aber was ist, wie kannst du zum Beispiel als Peter-Aktivist bei einer Modenschau sonst demonstrieren? Du sagst ganz laut, pfui, Pelze sind doof, das sieht halt keiner, keiner redet darüber, es wird nicht weitergetragen. Oder du hältst schlimmstenfalls die Klappe und sagst einfach in deinem Peter-Versammlungsraum, das gefällt uns wirklich nicht.
Also das vorgesehen ist, doch, ist immer, dass du eine Demonstration anmelden kannst. Dann wie halt so. Also es ist wahnsinnig langweilig und tröge, aber du kannst dich halt...
Aber das ist nicht der Weg, wie Protest funktioniert.
Du kannst
Protest
Unterschriften sammeln. Du kannst, ja, ist halt die Frage, ob es was bringt, aber das ist das halt, was vorgesehen ist. Als legaler Weg der Mitgestaltung.
Und das ist eben so ein bisschen absurd, weswegen wir da auch gar nicht so richtig eine Meinung finden können. Natürlich ist das der legale Weg, aber das ist der auch schon immer und der bringt gar nicht so viel augenscheinlich. Also warum, wenn du ein wirkliches Bedürfnis hast und aufmerksam und aufrütteln willst, kannst du nicht eine Demo anmelden und sagen, jetzt sage ich aber mal leise, dass ich das doof finde. Ich glaube, das ist die Definition von Protest oder Aktivismus, nagel mich nicht drauf fest, aber ne, von Bescheid sagen, hier muss ich was ändern, das muss laut sein und das muss stören. Und dann ist natürlich die Frage, wo ist die Grenze zu, es stört aber nicht so dolle und, ne, und RAF, mir ist klar, wo da die Grenze ist. Aber also ich glaube, die Leute, die sich auf die Straße geklebt haben, ich weiß nicht, denkst du, die hatten auf dem Schirm, also klar, sie wollten genau damit stören, ne? Du willst dann halt den Straßenverkehr stören, aber denken die so weit,
dass... Nein, das ist doch auch albern. Also, was die natürlich wollen, ist, dass du, dass der Autoverkehr blockiert wird und klar, dass das stört und dass das nervt und dass eben darauf aufmerksam gemacht wird. Und es ist ja auch so, wir haben ja auch ein Verkehrsproblem. Jeder, der mal durch eine Stadt gefahren ist oder selber 4 Autos in der Garage hat, weiß ja, das ist unser Problem, so. Und das ist ja deren Ziel. Haben sich ja da nicht angeklebt und gedacht, ja, hoffentlich geht viel kaputt, hoffentlich wird's teuer und hoffentlich passiert noch irgendwie was Schlimmes. Das ist ja, also das halte ich für Hanebüchen. Das sind junge, verzweifelte Leute.
Das ist ein beschissenes Risiko, woran man vielleicht sogar nicht denkt. Ich meine, selbst eine Demo, eine wirklich große Demo, kann dafür sorgen, dass Verkehr stehen bleibt und ein Krankenwagen nicht durchkommt. Und dann sind die, genau wie du vorhin gesagt hast, ne, allein ein normaler Stau, dann sind die Autofahrer ja auch nicht daran schuld. Genau. Und klar, wenn du dich jetzt vor die Notaufnahme klebst, so eine Menschenkette vor die Notaufnahme klebst, dass die da nicht reinkommen können, ganz andere Geschichte. Dann bist du tatsächlich proaktiv, hinderst du Leute. Oh, ich find's wahnsinnig schwierig. Und ich habe so ein bisschen, vielleicht auch, weil ich so ein DDR-Kind bin und du kennst mich, es hat jetzt auch nicht immer zu guten Sachen bei mir geführt, aber ich denke immer, das ist gefährlich, Leuten das zu verbieten, so das Protest. Andererseits nee,
Protest
bin ich auch
ist nicht verboten, nur diese Form des Protests.
Ja, aber also ich glaube ja auch eben, nicht dass Protest also, so funktioniert. Wenn er so funktionieren soll, dass er Aufmerksamkeit erreicht und die Leute eben auch ein bisschen schockiert, dann musst du dich eben auf eine Straße kleben und nicht auf einer Straße mit einem selbstgemalten Schild stehen. Und ich deswegen habe ich das Gefühl, die sollten das machen dürfen, aber so richtig weiß ich es irgendwie auch nicht.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Es ist nur, mir kommt es manchmal vor wie so ein Erwachsenending, wie früher, dass der eigentliche Punkt wie willentlich nicht gesehen wird, um zu sagen, oh, das darf man aber so nicht. Das ist ein Bärendienst für den Klima. Da habt ihr es jetzt schön verkackt, ohne auf Platte zu haben, dass es halt eigentlich schon verkackt ist. Und zwar nicht von der letzten Generation, sondern von der Generation, die jetzt und davor zum Beispiel an der Regierung war. Weil das finde ich auch einen wichtigen Punkt, den du gesagt hast. Es ist ja eigentlich die Aufgabe des Staates, weißt du, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Weil du hast gesagt, es ist ja nicht so, dass die sagen wollen, Sarah, Katrin, jetzt müsst ihr immer irgendwie weniger out. Wollen sie natürlich auch. Aber diese ganze Diskussion über unseren Klimaschutz kann natürlich eigentlich nicht auf dem Level laufen, wie er jetzt, wie es jetzt oft läuft, dass man nämlich sagt, du isst Fleisch. warte, ich will nochmal lachen wie Elon Musk.
Das ist nicht Elon Musks Lache.
Ach Gott, ich versuch's jetzt, lass mich doch.
Das wäre, wobei wir mögen ihn ja gar nicht, lach wie du willst.
Er hat schon verrückt gelacht, klang das nicht verrückt?
Naja, du klangst wie so eine hysterische Alte. Wenn das war, wie
und
er geklungen hat, dann
Elon
hast du gut
Musk, das tut mir leid, aber so genau so klingt er, wie eine hysterische Alte. Darf man das noch sagen oder ist das schon Diskriminierung? Jetzt warte mal, von dem abgesehen. Es ist halt nicht Sinn und Zweck, glaube ich, dass man irgendwie sagt, ja, wenn du fliegst, wirst du weggeblamed oder so. Weil das ist natürlich gar nicht die Dimension, in der sich das bewegen sollte. Die Rahmenbedingungen, in denen das stattfindet, sind natürlich übergeordnet eigentlich und die müssen von der Politik kommen. Ich finde, es ist ein bisschen wie bei Corona, wo die Politik sich ein bisschen zurückzieht und gedacht hat, ja, dann soll der Restaurantbesitzer das halt mit seinem Gast ausdiskutieren. Im Zweifel schreien die sich an und hinterher sagen wir, scheiße, die Gesellschaft spaltet sich, was kann man dagegen wohl tun? Aber einfach, weil der Staat an der Stelle nicht da ist, wo er eigentlich Verantwortung übernehmen müsste. Ich sehe das sowohl bei einer Pandemie so, als eben auch beim Klimawandel oder bei der Klimakrise, dass es gar nicht unsere Aufgabe ist, privat jetzt auszudiskutieren.
Ja, auch bei Gaspreisen und sowas alles.
Wer wie viel wofür tun sollte. Und das, finde ich, ist so ein bisschen auch das Problem, jetzt so zu tun, als wäre das Problem bei den jungen Leuten. Und man denkt, nein, tu nicht so, als wäre die Leerstelle absolut auf Seiten der Politik. Das finde ich, glaube ich, daran mehr als störend.
Hast du irgendeine Idee, für was ein geiler, gut störender Art von Protest wäre?
Ja, darüber ist ja echt schon viel diskutiert worden und es wurde ja auch gesagt, ja, diese letzte Generation, die müssen einfach cleverer sein, das ist einfach auch kein smarter Weg des Protestes und so, das müsste eigentlich so sein, dass der Mainstream denkt, das ist ja mega krass, diese jungen Leute, das ist clever, das ist gewitzt, das ist noch für den Klimaschutz, da bin ich dabei, also quasi wie so eine Bewegung, die Leute mitreißt, weil es ist ja wohl tatsächlich so, dass auch viele Leute aus dem Mainstream wohl denken, ja, die jungen Leute, so geht's ja nicht und so. Und dass man die Leute eher verschreckt und nicht mitnimmt und deswegen sowieso über andere Maßnahmen oder Aktionen diskutiert werden müsste. Ich habe lange darüber nachgedacht und dachte, ich verstehe auch den Punkt der Kritik. Nichtsdestotrotz, so wie du sagst, ja, müssen die das oder wollen die jetzt einfach darauf hinweisen oder dann ist es halt nicht so, dass die alle mitnehmen. Ist das jetzt im ersten Step deren Aufgabe oder müssen die im ersten Step halt erstmal auf das Anliegen aufmerksam machen? Ich habe ehrlich gesagt auch keine so eine geile Idee. Es ist auch nicht leicht und ich finde es auch schwer, wenn man quasi verzweifelt ist und denkt, ich meine, die Krise wird kommen und ich glaube, es wird super hart werden. Wir werden die 1,5 Grad Marke reißen und was dann passiert, ist ja quasi wirklich steht in den Sternen und es wird wahrscheinlich nicht so schön, wenn dann noch deine Aufgabe ist zu sagen, weißt du, wie bei so einer, als wäre es deine Verantwortung, ob die Party gut wird, weißt du, hey Leute, seid dabei, macht mit, als würde nicht jeder von uns in diesem Boot sitzen und wäre davon betroffen. Es wird ja eh passieren, weißt du?
Ja, aber genau darauf wollen die ja auch nochmal hinweisen, weil wir natürlich trotzdem hier sitzen und denken, naja, aber bis jetzt sind ja noch keine Thunderstorms oder Meteoriten, sondern ja, es ist ein bisschen wärmer, ich esse ein bisschen weniger Fleisch und das geht halt alles nicht schnell genug. Dafür ist das ja da. Also ich merke, ich kann nicht so richtig gegen die sein, weil ich merke, dass ich mich natürlich nicht aktiv genug dafür engagiere, weil ich auch müde bin und meine junge Protestzeit irgendwie vorbei ist und merke, dass ich spätestens seit Fridays for Future richtig dankbar dafür bin, dass irgendjemand das macht und dafür schaffen die aus Versehen dennoch eine Awareness bei mir, zumindest im Hinterkopf, was gut ist. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Mit Fridays for Future haben sie uns halbwegs friedlich über eine sehr lange Zeit immer wieder aufmerksam gemacht, Leute gesammelt, gerade junge Leute gesammelt, Awareness geschaffen. Aber das ist jetzt schon fast wieder durch. Ich habe schon lange nicht mehr ernsthaft was von Greta Thunberg gehört. Sprich, diese Welle ist schon wieder vorbei.
Thunberg. Verbessert werden.
Aber weißt du, augenscheinlich ist das jetzt wieder gegessen, gefühlt, und dann musst du halt einen nachwerfen. Ich hatte da, vielleicht können wir ein ganz bisschen das Thema nicht zur Seite schieben, sondern nur parallel schieben, weil neulich Sophie Passmann so einen coolen Artikel irgendwo geschrieben hat darüber, wisst ihr noch, wie wir so 3, 4, 5 Jahre lang größere Models zeigen wollten und nicht mehr alle so skinny und jetzt darf auch mal eine 38 oder eine 40 auf dem Laufsteg. Eine Zeit lang hat das jeder gemacht, auch Heidi Klum und so, und dann hat jeder mal ein dickes Model irgendwo gesehen und jetzt ist wieder vorbei. Jetzt geht das wieder rückläufig. So, jetzt haben wir unseren Dienst da getan. Ja, jeder hat mal eine 40 auf dem Laufsteg gesehen. Jetzt lass mal wieder die dünnen Mädchen nehmen. Dass das so eine Welle hatte, die alle wohlwollend mitgenommen haben. Ja, ja, nice, ist doch schön, finde ich auch nicht schlimm. Und jetzt hört das wieder auf. Und so scheint mir das mit dieser Fridays for Future Geschichte. Das ist jetzt wieder so ein bisschen durch. Wir kennen die Thunberg alle. Wir wissen, wann man, an welchem Tag man wo demonstrieren musste. Und alle sind so, ja, na und? Die Politik macht augenscheinlich auch nicht sehr viel anders. Dann muss ja der nächste Schritt aggressiver sein. Ach, Frühling, es ist März. Eigentlich ist es der erste coole Monat im Jahr, finde ich. Alles wacht auf, alles fängt an zu knospen, manches fängt sogar schon an zu blühen. Auf einmal scheint die Sonne wieder, das Leben fängt wieder an. Das Problem ist nur, was auch typisch März ist, ist Einkommenssteuererklärung abgeben. Und ich sag dir mal eins, wenn ich entscheiden muss zwischen verliebt Krokusse ankicken und meine Steuererklärung machen, dann gewinnt ehrlich gesagt nicht die Steuererklärung. Jedes Jahr also immer der gleiche Kampf mit dem inneren Schweinehund. Alter!
Wer kennt ihn nicht, den Kampf mit der Steuer? Aber ich sag mal so, wirklich, und ich hatte das nicht für möglich gehalten. Ich bin sehr skeptisch, was Steuer angeht und Steuer mögen und Steuer machen und sowas. Aber es muss nicht so schwierig sein. Denn unser heutiger Werbepartner zeigt, dass es geht. Klartax ist nämlich an unserer Seite und wenn ihr mögt, auch an eurer. Das ist ein Produkt von DATEV. Und ihr könnt ganz einfach, also ArbeitnehmerInnen, können einfach ihre Einkommenssteuererklärung per App machen oder online. Ganz wenige Klicks und ihr bekommt eure Steuererstattung. Die Nutzung von Klartax, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, die ist kostenlos. Und erst wenn ihr die Daten übermittelt, also eure Steuererklärung ans Finanzamt geht, dann kommen Kosten für das Steuerjahr auf euch zu, aber nur in Höhe von 19,99. Ihr könnt also ganz einfach die Steuer selber machen und das ist unkompliziert. Es ist komisch, das zu sagen, aber so ist es.
Ich merke deine Verwirrung. Ja. Ich meine, es klingt halt total verlockend. Wenn ihr da Lust habt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr nochmal ganze 50% sparen könnt. Der Code heißt BAUKUT50, also BAU für Bauerfeind, KUTT für Kuttner und 50, BAUKUT50. Der ist bis zum 2.9.2024 gültig. Ladet euch doch einfach die Klartax-App runter und zwar kostenlos oder ihr startet auf klartax.de. Alle Infos und generell Liebe findet ihr in den Shownotes. Keine Werbung mehr.
Aber das meine ich, das ist super oft so, dass, also ich glaube, du darfst nicht mehr dickes Model sagen, aber...
Nee, das war auch tatsächlich in Anführungszeichen. Ich bin nur 38, also aber das ist das, was die Leute dann denken. Ja, die Leute denken ja nicht, das ist eine wunderschöne Frau, eine ganz normale, sondern jeder denkt trotzdem, die ist ein bisschen muppelig.
Ja, und das meine ich eben oft, dass die Themen, die aufkommen, super oft echt einen wichtigen Kern haben, einen wahren Kern. Und eigentlich müssten wir als Gesellschaft uns damit beschäftigen oder auseinandersetzen. Und dann passiert bei ganz vielen Themen, super oft, dass das auf so eine oberflächliche Ebene gehoben wird. Ich weiß nicht, ob das an Werbung liegt, teilweise an Marketing, weil das vielleicht auch schwierig ist, als Gesellschaft wirklich über das Thema zu diskutieren. Dreht sich das und dann wird wie so eine Alibi-Veranstaltung daraus, dass man so das Gefühl hat, jetzt macht man sich schick, es ist wie ein Accessoire.
Exakt.
Wenn man das nicht hat, wird man vielleicht sogar geblamed, dann macht man das, dann steht man auf der richtigen Seite und sobald das nicht mehr en vogue ist oder der Fokus da nicht mehr drauf liegt, ist alles wieder beim Alten.
Ja, das Alibi ist so gut. Das ist wie so eine Welle, so 5 Jahre. Lass es mal, ich glaube, es sind so 4 Jahre, macht jeder Alibi auch für die Länge. 4 eben nicht nur heute, sondern wir machen 3 Modenschauen mit jemand, der eine Kleidergröße 40 hat. Genau, Alibi. Und da kommen wir auch wieder zurück. Oh Gott, wir sind heute super deep und alles. Zurück zur Politik, weil die denken dann auch, na, ist doch gut, die kümmern sich, jeder kümmert sich ein bisschen, dann ist doch fein. Man könnte aber auch als Politiker oder als die Politik radikaler sein, auch beim Thema Plus-Size-Models. Davon abgesehen, dass allein das Wort Plus-Size-Model schon absurd ist. Es ist ja auch nur ein Model mit einer normalen Größe. Aber die denken, ja, lass doch machen, aber keiner sagt, ey, dünne Frauen sind, also zu dünne Frauen sind, machen falsche Bilder im Kopf, machen Leute unglücklich, machen Leute magersüchtig, ist ungesund, lass die doch einfach fucking verbieten. Oder ich weiß nicht, wie sowas läuft, aber eine Quote, weißt du, früher Frauenquote, Deutschmusikquote, warum nicht festlegen, dass Frauen oder Männer oder Menschen, allgemein Menschen, die gezeigt werden, den Durchschnitt der Bevölkerung darstellen müssen. Sprich, hast eine XS dabei, aber auch eine 42 und dann müssten die sich alle daran halten. Stattdessen macht, genau wie du sagst, jeder 3 Jahre lang alibimäßig ein Plus-Size-Model oder 2 oder Heidi Klum macht eine ganze Topmodel-Staffel darum und am Ende gewinnt dann jemand mit einer 38, die groß und blond ist. Jeder hat, genau wie du sagst, seinen Part geteilt und danach können wir jetzt aber wieder normal machen. Das ist ja auch ein Versäumnis von irgendjemandem.
Total. Und auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel, dass die Diskussion dann trotzdem oft so einen Rahmen verlässt, weil es gibt ja trotzdem noch Leute, die zum Beispiel sehr, sehr übergewichtig sind, was wirklich schädlich ist. Mhm. Und wo es auch nichts mit Bodyshaming zu tun hat oder so, sondern wirklich auch mit Krankheiten am Ende. Und auch diese Diskussion wird auch nicht mehr geführt, weil das dann alles Bodyshaming ist. Das ist dann alles, dann darf man gar nichts mehr sagen. Und ich hasse das, dass ich gesagt habe, man darf dann gar nichts mehr sagen. Aber ich habe dann manchmal das Gefühl, es zentriert sich auf so einen bestimmten Punkt und dann geht nur das, alle machen das und alle sind auch irgendwie zum Beispiel so in so Redaktionen, man ist dann auch erleichtert, wenn man es dann nicht mehr machen muss und man dann doch wieder so weitermachen kann wie vorher. Ich sehe das auch und finde das oft, davon bin ich zum Beispiel müde, dass ich dann oft denke, ach jetzt, es lohnt sich vielleicht gar nicht mehr, was zu sagen, weil die Abläufe eh immer gleich sind. Die eigentliche Diskussion aus meiner Sicht sowieso super oft dann nicht geführt wird. Und ich aber auch nicht weiß, was ich dann jetzt machen soll. Noch dagegen antwittern, hat das aber jetzt auch irgendwie. Und dann am Ende denkt man so, ja, das ist dann halt so. Dann wird jetzt die Sau durchs Dorf getrieben und dann gucken wir mal, was das nächste ist. Aber es ist so schade, weil jetzt es stimmt natürlich.
Jetzt hilflos irgendwie, das ist blöd.
Und es gibt halt keine nachhaltige Veränderung, obwohl die so wichtig wäre, weil, wie Sophie Passmann zu Recht auch immer wieder bemerkt, es gibt immer noch super viele Klamottenhersteller, die eben nur in diesem vermeintlichen Normbereich Klamotten machen für dünne Leute. Und wenn du jetzt zum Beispiel, Größe 42 hast, ein schönes Kleid anziehen willst, wirst schon diskriminiert, weil kriegst kein schönes Kleid. Ist übrigens wie bei Schuhgröße 42, nur ein bisschen anders, aber ich wollte nochmal auf dieses Problem parallel aufmerksam machen. Und ich verstehe, das ist natürlich schrecklich, wenn du aufgrund deiner Statur oder deiner Figur quasi das Gefühl bekommst, du kannst nicht mitmachen bei Mode. Also das ist einfach Diskriminierung.
Wobei ich da übrigens auch wirklich nicht weiß, wie der Klamottenmarkt funktioniert. Ich gehe einfach mal davon aus, es gibt ja... Da wird es irgendwo Zahlen geben, die wir jetzt nicht haben. Aber was die durchschnittliche Körpergröße oder Umfang oder Kleidergröße einer, sagen wir mal, deutschen Frau ist, da muss es ja sowas, wir verkaufen ja auch Pullis und wir wissen, dass die M und die L am meisten geht, aber es kaufen natürlich auch Leute eine XS und es kaufen auch Leute eine XL und XXL, aber weniger halt. Ne? Das ist ja schon irgendwie so eine Kurve. Mhm. Es könnte doch also Sinn machen, sich an dieser exakten Kurve, wie ist der Körper eines Durchschnittsdeutschen, zu orientieren, was die Produktion von Kleidern angeht, und auch was die Bereitstellung von Models angeht. Ich bin manchmal nicht sicher, weil ich denke, angenommen, du hast so einen Klamottenladen und da hängen dann eben 2XL und 2XS, aber 6, 7, 8 in der Mitte. Dann kann das sein, dass das den Durchschnittsdeutschen abbildet und dann aber trotzdem du nur 2XL hast und die sind dann eben schnell weg und die dritte XL-Frau denkt, ich bin total unterrepräsentiert. Das könnte sein, dass das wirklich, aber auch nicht ist, ne? Sondern
Also da geht's, glaube ich, wirklich um Hersteller, also um Designer und Firmen dazu, die wirklich nur bis zu einer gewissen Größe produzieren.
Weil das danach hinter eben nicht so oft vertreten ist. Das muss man schon, finde ich, noch dazu sagen. Es ist ja jetzt nicht nur ein Bodyshaming von Frauen, sondern wenn du eben im Durchschnitt super wenig verkaufst von den XXL, macht das für die dann vielleicht keinen Sinn, das zu produzieren. Aber da kenne ich mich auch nicht genug aus. Ich denke, dass das Mindeste wäre, sich den Durchschnitt anzugucken, den auch zu produzieren und den, was ich wichtiger finde, auch als Models darzustellen. Da muss es ja irgendwie Zahlen geben, dass von 100 Frauen oder von 10 Frauen, weißt du, eine XXS hat, zwei eine XS, ach, keine Ahnung. So, das kann doch nicht so schwer sein, das an den Menschenkörper anzupassen und da eine gottverdammte Quote einzuführen. Es gibt ja auch für andere Sachen eine Quote. Dann, du kannst, das hat doch die Vergangenheit auch gezeigt, du kannst den Leuten nicht sagen, macht ihr das mal so, wie ihr es für richtig haltet. Weil immer irgendjemand in Geld denkt.
Wir haben doch gar keine Quote, oder? Wofür haben wir eine Quote?
Nein, aber es wurde ja immer über Frauenquote diskutiert, als ich damals beim Radio war. Ja, exakt, das meine ich ja. Aber damals beim Radio war ganz lange Deutschmusikquote. Das hat sich, glaube ich, erledigt, weil super viel Deutschrap und so jetzt ist. Da wurde auch drüber diskutiert. Und natürlich sagen dann Leute, nee, wir wollen Sachen machen nach Qualität und nicht, weil wir müssen. Und pipapo, mit Frauen ja die gleiche Nummer.
Genau, also wir hatten Frauen einfach keine Qualität an sich. Das liebe ich, dieses Argument.
Ja, aber siehst du, so eine freiwillige Quote.
Als wären Männer Qualität und Frauen keine Qualität, weswegen man keine Quote einführen kann. Es sind einfach so Hanebüchen.
Aber du weißt, was ich meine. Eine freiwillige Quote funktioniert nicht, weil immer irgendwo jemand sitzt, der in Sachen Geld denkt. Der sagt, nein, ich spiele damals einen Britney Spears Song, bei denen wollen die Leute hören und nicht Silbermond, du hörst, ich bin sehr im Jahr 2005 hängen geblieben. Deswegen hält sich keiner dran. Deswegen, verstehst du, ich will auch lieber Regeln haben, ohne Scheiß. Ich habe gestern bei Höhle der Löwen oder irgendwas gesehen, da haben die so Bestellessen-Besteck gepitcht, ne, dass du das zurückgeben musst, so Pfandbesteck. Und ein Teil von mir dachte, boah, das würde ich hassen, dann muss ich ja da wieder hin. Und der andere Teil dachte, nee, die sollen das machen, weil dann bin ich gezwungen, mich fürs Klima einzusetzen. Ich brauche das manchmal. Ich brauche, dass jemand sagt, das ist jetzt so. Weil wenn ich zu viel Freiwilligkeit habe, orientiere ich mich manchmal zu oft an meinem Bedürfnis und das ist nicht schlau. Und so läuft's bei Models auch, bei Heidi Klum und so. Die, wenn die nicht muss, denkt sie, ja, aber wir brauchen schon noch ein paar super dünne Frauen, damit die Leute gern zugucken.
Wobei gerade im speziellen Fall von Heidi Klum, ich meine, vielleicht ist es egal, weil das trotzdem einen Effekt hat, habe ich immer das Gefühl, das ist zum Beispiel so en vogue, wer da dann in welcher Staffel mitmachen darf, weißt du? Und dann ist immer alles divers. Ich habe aber immer bei ihr das Gefühl, es ist quasi, ob sie jetzt ein Shampoo verkauft oder Diversität, ist ihr eigentlich scheißegal. Vielleicht ist es wurscht, Hauptsache sie verkauft auch Diversität, aber da denke ich immer, sie trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass das irgendwie diesen Werbeeffekt auf mich hat.
Weil sie es auch nicht ernsthaft und nicht durchzieht. Das war ja ist schon sehr lange her, aber das war ja der Punkt. Die Kräte in dieser Staffel von Diversität und dass sie das schon seit Jahren will und ein Teil von mir denkt, ja, dann hättest du es ja schon seit Jahren machen können.
Wieso aufgemalt?
Ist doch deine Sendung und so. Und dann ist da eben trotzdem, du weißt von vornherein, die ganz dicke und die mit dem komischen Gesicht und die mit den verrückten Haaren, die wird's einfach nicht. Das weißt du von Anfang an und genauso wird's. Und dann ist es halt peinlich. Weißt du, die hätte ein Zeichen gesetzt, wenn da wirklich ein Gesicht gewonnen hätte, was du so noch nicht gesehen hättest. Und davor hat die natürlich aus kapitalistischen Gründen fast nachvollziehbar Angst. Also schmückt sie sich alibimäßig eine ganze Staffel damit und am Ende gewinnt trotzdem die eine Blonde und die andere Blonde. Weißt du, was ich meine? Man darf uns das nicht überlassen. Manchmal wünsche ich mir wirklich mehr Grenzen und Regeln, die Sinn machen und die einen so ein bisschen dazu zwingen, ein besserer Mensch zu werden. Und
du weißt, es gibt schon so viele Leute da draußen, die denken, sie leben in einer Diktatur.
Ja, ja, also insofern, es ist so ein bisschen ein Fass ohne Boden. Wir kommen da auch nirgendwo hin. Ich hatte überlegt, ob wir gegen Ende nochmal zum Laubbläser kommen wollen.
Ganz
weil
kurz,
wir beide
ich will noch kurz was dazu sagen, zu dieser Freiwilligkeit. Ich finde tatsächlich, weil man irgendwie immer diese Verbotsdenke finde ich manchmal ein bisschen merkwürdig, weil jetzt nur meine Lieblingsbeispiele sind. Ist bei dir Handyalarm oder ist deine Uhr? Piept deine
Uhr? Nein, ich mache mir Notizen. Du kennst mich doch, für die Shownotes. Ich schreibe Sachen auf, damit ich nicht vergesse.
Ich dachte, irgendein Handy hätte gepiept.
Ja, also wenn ich auf meine Uhr gucke, ich kann die doch eh nicht lesen.
Ich glaube, also jetzt wirklich, wenn man den Leuten freiwillig überlassen hätte, ob sie sich anschnallen wollen oder nicht damals und es kein Gesetz geworden wäre, würde sich bis heute niemand anschnallen.
Eben!
Und das Gleiche glaube ich übrigens auch, wenn man Rauchen in Restaurants nicht verboten hätte und gesagt hätte, Leute, mach einfach freiwillig, würde heute in den überwiegenden Restaurants, würde überwiegend in Restaurants noch geraucht werden.
Wir sind alle nicht vernünftig genug, als dass man uns Verantwortung übergeben darf, weil wir alle Individuen sind, die traurig sind, die Bedürfnisse haben, die in Restaurants sitzen und denken, ich will jetzt aber eine rauchen und so. Man kann uns nicht vertrauen, Katrin.
Und man fand die ersten Jahre natürlich auch blöd. Ich erinnere mich, wie noch geschimpft wurde oder wie Leute noch versucht haben, cool zu sein, indem sie sich eben am Anfang, ich schnall mich doch nicht an, ich bin doch kein Weichei und so. Also mit so, das ist noch als so richtig, man war quasi auch noch ein Mann, wenn man sich nicht angeschnallt hat und einem egal war, ob man tot ist nach dem Unfall und so. Also solche Sachen oder auch mit Rauchen im Restaurant, und da zähle ich mich durchaus auch dazu, wie ich jahrelang irgendwie dachte, oh, es nervt, man muss vor die Tür, es ist kalt, es ist Winter, das schmeckt gar nicht mehr so gut, was man da alles erzählt hat tatsächlich. Ne?
Meine Mutter geht bis heute nicht mehr in Restaurants, weil man da nicht rauchen kann. Wenn ich die treffe, müssen wir uns irgendwo treffen, wo man draußen rauchen kann. Und da denke ich auch, so gern ich die theoretisch habe, ey Mama, reiß dich mal zusammen. Man kann ja nun wirklich rausgehen. Und wie oft geht man schon essen? Und vielleicht schadet es auch nicht, dass man die eine halbe Stunde keine raucht. Also das ist die eine Sache, die ich damals schon geil fand und dachte, ja, ist doch cool, raucht man weniger. Ich muss zu sowas gezwungen werden. Das ist wirklich weird. Und du siehst, man kann uns nicht vertrauen. Man kann uns Menschen nicht vertrauen, ist so.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Ich bin ja für die Frauenquote übrigens, falls sich da nochmal jemand...
das ist auch schon wieder komplett durch, ne? Aber wir werden zu... Wir haben noch nie eine so tiefe Sendung gehabt, Katrin. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen jetzt die Erwartungen zu hoch machen.
Wieso? Wegen was? Ich finde, das steht uns richtig gut, finde ich, dass wir auch mal so eine Sendung haben.
Ja, ich weiß,
haben,
dass du das denkst, aber ich habe Angst, dass ich das nicht auf Dauer hochgehalten kriege. Nächstes Mal komme ich wieder mit irgendeinem Kochlöffel, mit einem selbstdrehenden Kochlöffel, der auch die Umdrehung managt und so.
Ja, und das ist einfach dieser bunte Strauß an Unvorhersehbarem, was die Menschen einfach lieben, womit sie rechnen müssen und was sie... Aber irgendwo piept doch ein Handy, sag mal, das gibt's doch
nicht. Bei mir nicht.
Ich höre Stimmen? Meinst du?
Bei mir ist komplett still. Mein Hund leckt sich ein bisschen, aber das würde anders klingen.
Mein innerer Elon Musk hat übernommen. Ich bin jetzt einfach, es ist
aber vielleicht auch, weil wir bei der üblichen eine Stunde irgendwas sind. Kann sein, dass deine innere Uhr einfach sagt,
Uhr, die mir sagt, wir sind eigentlich am Ende. Natürlich.
Lass uns noch mit was Coolem enden, weil ich habe mir heute als Thema Laubbläser aufgeschrieben.
Die ganze Sendung war cool. Ich weiß nicht, wie
ich meine mit was besser Gelaunten. Am Ende war das Letzte, was wir sagen, ist, man kann uns nicht trauen. Das klingt nicht so, als möchte man damit durch die Woche kommen. Lass uns noch mal ein bisschen Schulter
anschieben. Denk da mal drüber nach.
Laubbläser, du wolltest letztes Mal schon über Laubbläser sprechen.
Dafür reichen keine 6 Minuten jetzt
doch,
am Ende.
Ich bin gestern spazieren gegangen oder vor ein paar Tagen, und dann kam wie im Film, ich hatte eine winzig kurze Story dazu gemacht, Laubbläser wie die Ghostbusters auf mich zu. 4 Typen in so orangenen BSR-Anzügen in einer Reihe. Es war ein bisschen wie ein Musikvideo. Jeder von denen mit diesen Dingern, vorne Laub, was flog. Ich schicke dir das Video nochmal. Das war beeindruckend. Das war richtig. Und ich habe sofort an dich gedacht und dachte, Katrin wollte über Laubbläser sprechen. Shoot.
Ich habe ja schon super oft auch über Laubbläser gesprochen. Ich glaube, letztes Jahr um diese Zeit, nee, das war noch gar nicht, das muss im Frühjahr gewesen sein. Warte mal.
Da gab es keinen Laub, Katrin. Ich glaube, bei Geräuschbelästigung im Allgemeinen hattest du darüber
gehört. Ja, irgendwo habe ich doch schon mal über Laubbläser gelernt. Ich habe das doch schon gesagt. Ey, ich finde, das ist die unnötigste Erfindung der Welt. Was daran liegen könnte, dass ich selten mit Laub zu tun habe. Also vielleicht unterschätze ich das Aufgabengebiet Laub.
Wahrscheinlich.
Und die Fähigkeiten, vielleicht überschätze ich die Fähigkeiten von Besen und Harke. Also vielleicht ist es einfach so letztes Jahrtausend. Also Gott, also sie ist der Thomas Gottschalk unter den, was Geräte angeht. Sie schnallt
es
nicht
mehr. Naja komm, es ist einfacher als Haken und Besen. Das verstehe ich schon. Wieder ist aber die Frage Kosten-Nutzen.
Ja, zu welchem Preis? Das finde ich eben auch, weil ich finde, dass die Lärmbelästigung, die durch Laubbläser entsteht, rechtfertigt das wirklich die Vereinfachung der Arbeit, weil also morgens um 7 ist meine Erfahrung, scheint ja die goldene Handwerker- und auch Laubbläserregel zu sein, morgens um 7 werden die Lärmarbeiten durchgeführt. Laubbläser, Müllabfuhr oder wenn irgendwas zu bohren,
die geleert werden.
alles Mögliche wird morgens um 7 gemacht. Ab 10 meiner Erfahrung nach Ruhe. Da passiert einfach nichts. Und ich frage mich, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man A, nie Handwerkertermine kriegt, dass die dann nie kommen? Aber wenn, die kommen immer um 7 und dann machen die immer sehr viel Lärm. Das und diese Laubbläser in der Energiekrise, also auch da, ich will jetzt nicht anfangen, an der falschen Stelle zu blamen. Wir haben über die Problematik gesprochen, dass man sich nicht mehr so gut auskennt, was, wo, wie, wer, wann jetzt Energie einsparen sollte, außer alle, immer, überall und jederzeit. Aber ich stehe da eh schon so leicht angeaggressivt und denke, aber Laubbläser in der Energiekrise jetzt bitte, das geht wirklich gar nicht,
also,
oder?
Ich
sage es hauptsächlich aus reinem Eigeninteresse, aus purem Egoismus, aber der Laubbläser bringt mich, der nagt mir, der bläst mir die letzten Nerven weg.
Also die Leute hassen das auch. Ich habe ja irgendwie kein Problem mit denen, weil die bei mir nie 9 Uhr morgens da sind und so.
Sieben
Uhr morgens. Aber viele Leute haben mir geschrieben, ja Mann, das hasse ich und so. Ich finde, das sieht irgendwie ganz schön aus und ich weiß, es macht totalen Spaß, mit so Laubbläsern und Laubsaugern zu spielen. Aber meine Idee war auch, muss man dafür jetzt Energie benutzen? Andererseits, ich kann es wirklich nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob Laubhaken oder die manuelle Variante davon so viel schwerer ist oder länger dauern würde. Und natürlich machen die das um 7 Uhr morgens, weil da noch wenig Leute auf der Straße sind und so. Ich bin eigentlich ein bisschen leidenschaftslos und auch ein bisschen vorbelastet, weil ich mal einen hatte. Das hat aber übrigens überhaupt nicht gut funktioniert und machte gar keinen Sinn. Und ich hatte mal einen, der auch saugt. Und beim Saugen, das zerbritzelt in ganz kleine Sachen. Das wäre nochmal eine Nummer, finde ich. Also wenn die wenigstens Laubsauger hätten.
Also allerdings, ich finde, wenn die leise wären. Mir ist scheißegal, was die machen. Die sollen halt leise sein, oder? Das muss ja möglich sein, einfach. Dass
da muss man
ist.
Vielleicht nochmal den Elon fragen. Auch vielleicht, dass es so leise E-Laubbläser gäbe, die nur so machen.
Gibt's bestimmt. Gibt's ja alles auch für die Rasentrimmer und so, ne? Da habe ich mich ja im Sommer mit beschäftigt. Das gibt's auch schon alles in E. Ich weiß aber nicht, ob die Power dann ausreicht.
Ja. Ja, ach Katrin, das weiß ich auch nicht. So deep bin ich auch nicht drin.
Mir ist es auch egal. Mach auch das mit den Laubbläsern meinetwegen. Ich will jetzt hier gar nicht so. Aber halt mach halt ab. Mach doch das.
Sei
ab
halt
10.
ruhig. Mach doch, was ihr wollt, aber sei leise dabei.
Mach es doch nicht, wenn Leute noch beim Frühstück sitzen, eh schon gestresst sind, weil sie los müssen, weil der Tag losgeht, weil sie vielleicht doch gar nicht aufgestanden sind. Und ohne Rücksicht auf Verluste. Ich find's asozial einfach.
That's big energy in you. Vielleicht sollten wir jetzt einfach unauffällig
super, dass du dachtest, du willst nochmal nicht mit negativer Energie raus. Und das Letzte, was ich jetzt gesagt habe, ist einfach, es ist asozial, Laubbläser benutzt.
Ja, und ich habe noch nicht mal eine andere gute Nachricht vorbereitet, mit der man rausgehen könnte.
Hattest du nicht zwei? Was war denn die zweite?
Ja, das habe ich schon wieder vergessen.
Ach stark, das muss ja eine sehr gute Nachricht gewesen sein, sehr nachhaltig und einprägsam.
Ich habe hier noch eine gute Geschichte mit meinem Augenarzt, aber die mache ich dir nächste Woche. Ja komm, dann gehen wir halt einfach so raus. Die Leute können jetzt auch nicht immer Zucker und Sprinkles haben.
Okay, ich habe was. Solange noch Laub gebläsert wird, ist die Welt vielleicht noch, dann ist noch soweit alles in Ordnung, wenn ihr versteht, wie ich meine. Nee, das war jetzt auch nichts. Okay.
Doch, nur nicht so, dass ich einen Luftballon steigen lassen will. Auch weil meine Blase anfängt zu drücken, lass uns da jetzt einfach rausgehen.
Toll.
Die Leute
immer
sollen sich
gute
selber
Nachrichten.
Eine gute Nachricht.
Die Leute einfach sich selber überlassen.
Die gute Nachricht war, lass uns doch einfach nochmal sagen, Sarah wird vermutlich nicht bei Katrin einziehen wegen Herzinfarkt. Das ist doch eine gute Nachricht.
Ich kann die hässliche Blümchenbettwäsche wieder wegnehmen. Das ist toll. Ja. Ich schicke sie meiner Oma zurück. Da wird sie auch nötiger gebraucht.
Siehste, was für eine gute Nachricht. Wir hören einfach uns schön. Alle zusammen, also du und ich und wir alle anderen auch, in einer Woche wieder, stimmt's? Wollen wir noch kurz darauf verweisen, ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt, aber dass wir am 2.12. in Babylon sind, da machen wir in Babylon Berlin machen wir eine Live-Weihnachtsshow. Wir haben vor zu Schrottwichteln, also bringt Schrottwichteln mit. Wir haben auch Schrottwichteln. Ich bringe wahrscheinlich Kuchen mit. Wir werden viel über Weihnachten sprechen für die Leute, die leider nicht kommen können. Das wird natürlich aufgezeichnet und das wird unsere letzte Sendung des Jahres.
Ja, wir wollen singen und wer jetzt schon obskure Weihnachtsstories hat, wie uns einmal der Weihnachtsbaum abbrannte und die Feuerwehr nicht kam. Nein, natürlich, ihr wisst, die schönen lustigen Geschichten, die wir alle lieben zu Weihnachten, weil die Familie einfach doch immer noch der Quell der schönsten Geschichten ist. Schickt sie ausnahmsweise auch gerne an mich.
Gute Idee. Da haben wir das haben wir noch nie, das ist eine fantastische Idee. Weirde Weihnachtsstories, wir lesen die dann vor und haben vielleicht sogar selber noch weirde Weihnachtsstories
oder
Fotos.
Schreibt gerne auch dazu, wenn ihr Tickets habt und da seid, weil dann möchte ich vielleicht auch zu euch kommen und es mit euch persönlich besprechen oder eine kleine kurze Traumatherapie vor Ort.
Ja, perfekte Idee. Bringt Schrottwichtel mit, schickt uns eure Geschichten, wenn ihr vor Ort seid, sagt, dass ihr vor Ort seid, damit wir euch blamen können. So, jetzt muss ich wirklich dringend pinkeln. Es bringt nichts, Katrin. Bis nächste Woche.
Ja, bis dann. Mach's gut. Ganz schön Blutdruck bis dahin. Tschüssle.